Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Werden unter keinen Umständen bei Erlangung der Rechte unserer Nation nachgeben. Außenminister Irans und Katars erörtern aktuellen Stand der Atomverhandlungen. Raketenangriff auf US-Militärbasis im Osten Syriens. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Werden unter keinen Umständen bei Erlangung der Rechte unserer Nation nachgeben. Iran hat nach Angaben des Außenministers des Landes einen ernsthaften und echten Willen, im Atomstreit eine starke und stabile Einigung zu erzielen, wird aber bei der Erlangung der Rechte seiner Bürger unter keinen Umständen nachgeben. Außenminister Hossein Amir Abdullahian schrieb auf seiner Instagram-Seite nach einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstagabend: In diesem Telefongespräch wurden einige Themen von gemeinsamem Interesse auf regionaler und globaler Ebene, darunter der Atomwaffensperrvertrag, Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen oder nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, NVV, und der aktuelle Stand der Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen erörtert. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran sagte dazu weiter: Als Antwort auf die Betonung des UN-Generalsekretärs auf der Notwendigkeit eines Konsenses auf dem NVV-Treffen habe ich ihm klar gesagt, der Vorsitzende der jüngsten NVV-Konferenz habe die Resolutionen der Konferenzen von 1995, 2000 und 2010, insbesondere in Bezug auf die westasiatische Region, die immer wollte, dass das zionistische Regime dem NVV beitritt, ignoriert und damit alle Errungenschaften der vorherigen Konferenzen aufgegeben, und dieses Thema werde für uns definitiv nicht akzeptabel sein. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, gab andererseits am vergangenen Mittwoch bekannt, dass Teheran über den EU-Koordinator die Antwort der US-Regierung auf die Ansichten der Islamischen Republik Iran hinsichtlich der Lösung der verbleibenden Probleme in den Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen erhalten habe, und fügte hinzu: Eine detaillierte Überprüfung der Kommentare der amerikanischen Seite hat begonnen, und nach Abschluss der Überprüfungen wird die Islamische Republik Iran dem Koordinator ihre diesbezüglichen Ansichten mitteilen. Außenminister Irans und Katars erörtern aktuellen Stand der Atomverhandlungen. Außenminister der Islamischen Republik Iran und Katars haben bei einem Telefongespräch am Donnerstagnachmittag über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Aufhebung von Sanktionen gesprochen. Bei diesem Telefonat mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, äußerte der Außenminister des Arabischen Emirats Katar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, die Hoffnung, dass sich Teheran und Washington auf die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA einigen würden. Al-Thani erklärte, Katar hoffe, dass ein gerechtes Nuklearabkommen, das die Bedenken aller Parteien berücksichtigt, erreicht wird, und sagte dazu weiter: Ein solches gerechtes Abkommen diene auch der Sicherheit und Stabilität der Region. Die am 4. August in Wien begonnene neue Verhandlungsrunde zur Aufhebung der US-Sanktionen gegen Iran endete am 8. August. Unter Vermittlung der Europäischen Union wurde bei dieser Runde von verschiedenen Seiten vorgelegte Ideen diskutiert. Am 26. Juli hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell den an den Verhandlungen in Wien beteiligten Parteien einen Kompromissentwurf vorgelegt und sie aufgefordert, diesen anzunehmen, um eine gefährliche Atomkrise zu vermeiden. Iran hatte der EU vergangene Woche seine Antwort auf Borrells Kompromissvorschlag und auch einige Änderungsvorschläge zugeschickt, auf die die USA nun wiederum reagierten. Teheran wolle die Antwort der USA nun genauestens überprüfen und dann umgehend der EU seine Entscheidung bekannt geben, sagte Irans Außenamtssprecher Nasser Kanani am Donnerstag. Raketenangriff auf US-Militärbasis im Osten Syriens. US-Stützpunkt im Osten Syriens ist offiziellen syrischen Quellen zufolge zum zweiten Mal innerhalb einer Woche angegriffen worden. Wie die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana'a am Donnerstagmittag gestern berichtete, wurde der US-Stützpunkt im Ölfeld Koniko in der Provinz Deir ez-Zor im Osten Syriens zum zweiten Mal binnen einer Woche Ziel eines Raketenangriffs. Laut diesem Bericht waren nach dem Raketenangriff auf die US-Militärbasis im Ölfeld Koniko mehrere Explosionen in dieser Basis zu hören, und es ist noch nicht festgestellt worden, ob dieser Angriff zu Opfern geführt hat oder nicht. Unmittelbar nach diesem Raketenangriff sperrten die US-Truppen die ganze Gegend und starteten gleichzeitig Aufklärungsflugzeuge. In der Nacht davor wurden zwei Militärstützpunkte der US-Armee im Ölfeld Al-Omar und im Gasfeld Conico im Osten Syriens Ziel von Raketenangriffen. Die US-Luftwaffe hat daraufhin zum wiederholten Mal innerhalb von 24 Stunden Gebiete im Osten von Syrien bombardiert. Dabei seien 3 Menschen getötet worden, berichtete die in England ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gestern Abend. 200 Tote bei Angriff auf Bahnhof in der Ukraine. Bei einem Angriff auf einen ukrainischen Bahnhof sind nach Angaben aus Kiew mindestens 25 Zivilisten ums Leben gekommen. Russland dementiert, Zivilisten ins Visier zu nehmen, gleichzeitig bezeichnet es aber Bahninfrastruktur als legitimes militärisches Ziel. Bei einem Angriff auf einen Zug, der ukrainische Soldaten in die Kriegsgebiete transportiert habe, seien mehr als 200 Militärs getötet worden. Der Zug habe Truppen und Ausrüstung an die Front in der Ostukraine bringen sollen. Bei dem Angriff mit einer Iskander-Rakete an der Bahnstation von Chapline seien mehr als 200 ukrainische Soldaten getötet worden. Das teilte Verteidigungsministeriumssprecher Igor Konaschenkov mit. Chapline liegt zwischen Donetsk und Saporischschja, etwa 55 Kilometer von der Front entfernt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache von 22 Toten berichtet und Donnerstagnachmittag gaben Regierungsquellen bekannt, dass die Zahl der Opfer auf mindestens 25 gestiegen sei. Örtlichen Medienberichten zufolge wurden am Mittwoch 9 Regionen der Ukraine bombardiert. Landesweit sei zudem insgesamt 189 Mal Alarm ausgelöst worden, ein Höchststand seit Beginn des Krieges am 24. Februar. Die EU verurteilte die Attacke am Donnerstag als russischen Raketenterror. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell sprach am Donnerstag auf dem Kurzbotschaftsdienst Twitter von einem abscheulichen Angriff Russlands auf Zivilisten am ukrainischen Unabhängigkeitstag. Die US-Regierung sagte der Ukraine zum Unabhängigkeitstag Militärhilfen für 3 Milliarden US-Dollar zu. Das Paket soll zur Verteidigung der Ukraine und zur Modernisierung ihrer Armee dienen. Am 21. Februar 2022 erkannte der russische Präsident Wladimir Putin unter Kritik an der Gleichgültigkeit des Westens gegenüber den Sicherheitsbedenken Moskaus die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Region Donbass an. Als Reaktion auf diesen Schritt Moskaus verabschiedete der Rat der Europäischen Union am 23. Februar, also nur einen Tag vor Kriegsbeginn in der Ukraine, das erste Sanktionspaket gegen Russland. Am 24. Februar startete Russland in der Ukraine eine Militäroperation, die es Spezialoperationen und die westliche Seite eine Militärinvasion nannte und verwandelte damit die angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Kiew in eine militärische Konfrontation. Muslimische Rohingya-Flüchtlinge begehen in Bangladesch Genozidtag. Tausende muslimische Rohingya-Flüchtlinge haben den Völkermordtag in Lagern in Bangladesch begangen, der den 5. Jahrestag des Beginns der Massenflucht in das Land markiert. Sie wollen ihre sichere Rückkehr in ihr Heimatland Rakhine im Westen Myanmars. Am Donnerstag versammelten sich die Flüchtlinge in mehreren Teilen des großen Lagers Kutupalong im Bezirk Cox's Bazar an der Südostküste von Bangladesch. Heute ist der Tag, an dem tausende Rohingya getötet wurden, sagte der junge Gemeindevorsteher Maung Savir Dullah mit Tränen in den Augen. Nur Rohingya kann den Schmerz des 25. August verstehen. An diesem Tag vor 5 Jahren wurden fast 1 Million Rohingya vertrieben. An diesem Tag im Jahr 2017 wurden mehr als 300 unserer Dörfer niedergebrannt. Sayedullah, ein anderer Gemeindevorsteher, sagte, alles, was wir wollen, ist eine sichere und würdevolle Rückkehr in unser Heimatland. Leider sind unsere Schreie auf taube Ohren gestoßen. Die internationale Gemeinschaft tut nichts. Die Flüchtlinge forderten auch die Aufhebung eines Gesetzes von 1982, das ihnen die Staatsbürgerschaft in Myanmar entzog. Im August 2017 strömten etwa 750.000 Angehörige der überwiegend muslimischen Minderheit über die Grenzen des überwiegend buddhistischen Myanmar, um den Angriff zu entkommen, der nun Gegenstand eines Völkermordfalls vor dem obersten Gericht der Vereinten Nationen ist. Heute leben fast 1 Million Rohingya, die Hälfte von ihnen unter 18, in klapprigen Hütten in Lagern, in denen die Schlammstraßen während des Monsunregens regelmäßig zu Abwasserflüssen werden. Mehrere Rückführungsversuche sind gescheitert, da sich die Rohingya weigern, ohne Sicherheits- und Rechtsgarantien zurückzukehren. Ermittler von Kriegsverbrechen haben kürzlich Tausende von Dokumenten erhalten, die ein neues Licht auf die Pläne des myanmarischen Militärs zur gewaltsamen Vertreibung der muslimischen Minderheit des südostasiatischen Landes aus Rakhine werfen. Die Dokumente zeigen, wie das Militär die muslimische Minderheit systematisch dämonisierte, Milizen gründete, die sich schließlich an Operationen gegen die Rohingya beteiligten und ihre Aktionen mit ultranationalistischen buddhistischen Mönchen koordinierte. Das Programm im August 2017 wurde mit einer Grausamkeit durchgeführt, die die Welt fassungslos machte. Flüchtlinge beschrieben Massaker, Gruppenvergewaltigungen und Kinder, die in lodernde Feuer geworfen wurden. Mehr als 390 Dörfer wurden größtenteils durch Feuer teilweise oder vollständig zerstört. Dies entsprach 40% aller Dörfer in Rakhine. Ärzte ohne Grenzen, MSF, schätzten, dass mindestens 10.000 Menschen starben. Die damalige zivile Führerin Myanmars, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, wies einen Großteil der Kritik am Militär zurück. Doch offizielle Aufzeichnungen aus der Zeit vor und während der Vertreibung der Rohingya zeichnen ein anderes Bild. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten.